Wir als christliche Gemeinde wollen ganz bewusst eine Gemeinde der Heiligen Schrift, der Bibel haben und sein. Und so haben wir vor nicht so langer Zeit gesagt, wir möchten gerne mal so durch ein ganzes Evangelium durchpredigen. Das heißt, wir fangen da an bei Kapitel 1, Vers 1 und tok, 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 tok geht's eins nach dem anderen weiter. Ja, der Ludwig hat schon genickt, der weiß Bescheid. Und heute sind wir glatt in Kapitel 7. Also, und wenn ihr dann immer so dabei seid, und dann kann ich euch versprechen, wir werden dieses Jahr nicht zu Ende kommen. Wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht ganz zu Ende kommen, aber übernächstes Jahr, so Gott will, schaffen wir das. Ja. Und heute, ihr seht schon, Kapitel 7, die Verse 18 bis 23. Übrigens sind diese Predigten dann auch im Internet dann auch nochmal nachzuhören, wer das möchte. Es gibt auch eine Seite, die heißt Krassauer Predigten. Da ist das zum Beispiel auch drin. Heute geht es um Johannes, der Täufer, und zwar in einer großen Not, die er erlebt hat. Wenn wir den Herrn Jesus fragen würden, wer ist denn der größte Prophet, den Gott jemals zu den Menschen geschickt hat? Dann hätte er nicht Mohammed genannt, sondern er hat gesagt, und zwar ist es hier aus dem Lukasevangelium, Kapitel 28, Kapitel 7, Vers 28, ich sage euch, sagt der Herr Jesus, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Eine erstaunliche Aussage. Johannes ist also größer als damals im Volk Israel Mose so im Blick war. Ne? Mose war für das Volk Israel einfach die Person, durch die Gott also wirklich, wirklich viel gemacht hat. Ja? Hat uns, die Juden, aus den Klauen des Pharaos herausgeführt, mit starker Hand. Ja? Der Johannes ist größer. Größer als Jeremia oder Elia oder Samuel oder was noch genannt mag werden. Der Herr Jesus sagt hier, Johannes, mehr als alle anderen Propheten. Johannes selbst sagt einmal über den Herrn, also jetzt Johannes der Täufer, dass er nicht wert ist, die Sandalen von dem Herrn Jesus zu öffnen. Und ja, das Öffnen der Sandalen war damals so Sklavenarbeit. Und das bedeutet, der Herr Jesus in den Augen des Johannes war also noch viel, viel größer wie dieser große Prophet. Wir werden diesen Propheten aber heute näher betrachten und wie schon gesagt, auch auf seine große Not einmal besonders Wert legen. Warum ist er so ein großer Prophet? Sein Vater Zacharias und seine Mutter Elisabeth hatten sich Kinder gewünscht, aber keine bekommen. Und als die Biologie schon längst ihre Arbeit eingestellt hat, kam ein Engel Gottes zu Zacharias, also dem Vater von Johannes, und machte deutlich, ich lese aus Lukas 1, Vers 13. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Das ist eine schöne Aussage, ne? Also Freude und Frohlocken wird er dir, lieber Zacharias, bereiten. Weiter in Vers 15. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihren Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm einhergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Also du und Elisabeth bekommen einen Jungen, bekommen einen Sohn. Der fromme Zacharias konnte das nicht glauben und doch geschah es. Der Engel sagte weiter, dass dieser mit dem Heiligen Geist schon vor der Geburt beschenkt wird. Außergewöhnlich, wirklich außergewöhnlich. Dann wird dieser auch Menschen aus dem Volk Israel wieder zurück zu Gott führen. Das heißt, er wird predigen und seine Predigt wird, man höre und staune, tatsächlich gehört werden. Er wird richtig predigen, denn wer sich darauf einlässt, der kommt wieder zu Gott zurück. Malachi, der letzte Prophet, durch den Gott zu seinem Volk gesprochen hat, der lebte übrigens damals, als Johannes lebte, da war dieser Prophet schon 400 Jahre tot, dieser Malachi. Dieser Prophet, also der vorige, kündigte an, dass Elia, wieder ein anderer Prophet Gottes, noch einmal Israel besuchen wird und auch Israel beeinflussen wird. Da heißt es in Malachi 3, Vers 23, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der groß und furchtbare Tag des Herrn kommt. Da heißt es, bevor also Gott diese Welt richten wird, sendet er noch einmal Elia. Und was wird von dem Knaben gesagt hier? Er wird im Geist und der Kraft Elias kommen. Also das heißt, dieser Elia, der ließ sich so schnell nicht erschüttern. Die Bibelleser, die wissen all die auch die Geschichte da auf dem Berg Karmel, ja, wo da auf der einen Seite die Baalspriester ihren Altar dahin gebaut haben und sind dann um den Altar rumgehüpft und haben gehofft, dass Gott, also ihr Gott, ein Feuer vom Himmel schicken wird, aber je mehr sie gehüpft sind, desto mehr hatte Elia gespottet. Er hat gesagt, was macht euer Gott? Ja. Und dann hat er auch einen Altar gemacht, ja, und hat gesagt, also macht erstmal Wasser drauf, ja, und nochmal ein bisschen Wasser drauf und nochmal Wasser drauf. Und dann hat er gebetet und dann war dann dieser ganze Altar mit allem, was drauf war und alles andere, von Gott angezündet worden und weg war er. Ja, das war Elia. Ja, stark, wird er gezeigt. Nicht immer, aber doch hier in diesem Punkt. Und was wird hier der Johannes, der kommt in der Kraft Elias? Und weiter heißt es, er wird vor Gott hergehen, er bereitet den Weg für Gott vor, er sorgt dafür, dass Gott in vorbereitete Verhältnisse kommt. Nun, welcher Glaube hatte dann Johannes, als er dann auf die Welt kam, größer wurde und dann in den Dienst Gottes ging? Johannes der Täufer geht vor dem Herrn Jesus her, dem Sohn Gottes, und er verkündigt: Folge diesem Herrn nach. Er ist der Versprochene, er ist der Messias. Er ist das Lamm Gottes, durch den Gott retten wird. Und was sagt er noch? Er sagt, und zwar im Matthäus Kapitel 3, Vers 11: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Also, Gott wird durch Jesus auch richten. Das war so in seinem Blick. Oh, Johannes, er liebte die Wahrheit und verkündigte sie unerschrocken. Das haben die Pharisäer zu spüren bekommen, denen er Heuchelei und Falschheit vorgeworfen hat. Er scheute sich nicht, auch die damaligen Machthaber anzugreifen. Herodes, der damalige Landesfürst, hatte seinem Bruder Philippus die Frau ausgespannt. Ja, es gibt es nicht nur heute, dass Frauen ausgespannt werden, sondern damals gab es das sogar auch unter Herodes und Philippus. Also, dieser Herodes sorgte dafür, dass Herodias, die Frau des Philippus, sich scheiden ließ und dann den Herodes heiratete. Das prangerte Johannes öffentlich an. Und was war die Folge? Hier der Text. Denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen wegen Herodias, die Frau des Bruders, seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist nicht erlaubt, sie zu haben. Der Glaube des Johannes machte also ihn selbst sehr mutig. Ja? Johannes war ein mutiger Mann. Und wenn der Messias Gottes hier ist, dann brauche ich mich, so dachte Johannes, nicht zu fürchten. Warum? Weil der Messias da ist, ja klar. Johannes war auch sehr geachtet im Volk, weil er ebenso war, wie er war. Er war einmalig. Es heißt in Matthäus Kapitel 3, er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig, also wirklich sehr außergewöhnlich, würde ich mal so sagen. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet beim Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Also zu ihm kamen sehr, sehr viele Menschen. Wir lesen Jerusalem, ganz Judäa und die angrenzenden Gebiete. Er hatte eine klare Botschaft auch über Jesus. Und dieser Jesus, dieser Messias, ist stärker als ich. Er hat sogar die Macht, Menschen zu richten und in die Hölle zu werfen. Er sagt über Jesus, O-Ton Johannes, hier, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, der einen Seite, ja, seinen Weizen. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Haben die Leute gehört? Johannes, ein unerschrockener und lauter Wegbereiter. Ein Bote, der unangepasst den Weg Gottes selbst ging und andere dazu aufrief, tut Buße. Eine klare Aufforderung. Macht das. Kehrt um. Ein Mann, von dem man meinte, dass ihn nichts erschüttern kann, der fest im Glauben stand. Und kann es nicht sein, dass mancher von euch auch sicher diesen so unerschrockenen und unbeugsamen Glauben wünscht? Dass er sagt, meine Güte, wenn ich nur ein Stückchen auch davon hätte, wenn ich nicht ständig auch da und dort von Zweifeln geplagt wäre. Dass vielleicht auch wir, du und ich, so geradlinig auch den Weg Gottes gehen. Dass man weder nach rechts noch nach links schaut, sondern nur darauf, was möchte Gott haben mit meinem Leben. Dass man so gerade geht. Also, ich wünsche mir das schon. Und in diesem Bereich ist Johannes mir ein großes Vorbild. Und hier steigen wir in den Bibeltext ein, in heutigen. Da heißt es. Lukas Kapitel 7, Abvers 18. Und die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem allen. Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes bekam Zweifel. Die Jünger von Johannes kommen zu ihm und berichten von der Popularität des Herrn Jesus. Warum müssen die Jünger eigentlich zu Johannes kommen und warum kann Johannes es nicht selbst erfahren? Dies wird hier nicht gesagt, aber im Matthäusevangelium steht Folgendes. Und wir merken sofort, dass es um die gleiche Begebenheit geht. Da heißt es, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Der bange Zweifel, den Johannes hier ausspricht, bekam er im Gefängnis. Wir wissen, warum er dort ist. Er ist dort, weil er unerschrocken den Weg Gottes verkündigt hat. Und jetzt ist er gefangen. Er denkt über alles nach und auf einmal machen sich Zweifel breit. Große Zweifel. Was hat Johannes alles von dem Herrn Jesus gesagt? Er selbst, der jetzt im Gefängnis sitzt. Wie hat er doch sein Leben auf Jesus ausgerichtet? Er hat öffentlich kein Blatt vor den Mund genommen und diesen Mann als der kommende Messias angekündigt. Und jetzt? War das alles falsch? Habe ich mein Leben auf die falsche Karte gesetzt? War ich einer falschen Idee, einer falschen Person nachgelaufen? Wie war nochmal die Predigt von Jesus, die er verkündigt hatte, bevor ich ins Gefängnis kam? Da hat er doch einmal gesagt, Gott hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen. Dass Jesus Gefangene frei macht? Na, davon merke ich jetzt nichts. Dass Jesus als starker Messias Gottes, der endlich die Tenne reinigt, der die Spreu in den Ofen wirft, davon ist nicht das Geringste zu sehen. War all mein Predigen umsonst? Habe ich das Volk verführt? Johannes? Der mächtige Messias, auf den ich warte, kann doch den kleinen Herodes überwinden und seinen Vorboten doch befreien. Das kann er doch machen. Er sagt doch, dass er die Gefangenen frei macht. Hat er doch gesagt, oder? Aber was Johannes beobachtet, und zwar immer wieder, Jesus zog demütig, sanftmütig und arm durchs Land. In keinster Weise war da etwas von Machtergreifung, wie zum Beispiel bei Mose. Mose, der hat doch noch das Volk befreien können. Es schien nicht so zu sein, dass Jesus das Volk in gleicher Weise von den Römern befreien würde. Wie stark der Glaube des Johannes erschüttert wurde, macht Jesus selbst in seiner Antwort den Johannesjüngern gegenüber deutlich. Also die Jünger kamen zu dem Herrn und stellten die Frage des Johannes, darauf wird Folgendes berichtet. Zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Und der Herr sagt zum Schluss: Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Anstoß an dem Herrn Jesus haben ist nicht einfach, sich nur mal kurz zu ärgern. Das griechische Wort für Skandalon, von dem unser Skandal herkommt, macht deutlich, dass es sich um eine radikale Ablehnung handelt. Eine Ablehnung, die den Tod bringt. Einer meiner Bibelschullehrer brachte uns in der Klasse auch folgenden Vergleich nahe. Als Skandalon wird auch das Stellholz in der Mausefalle bezeichnet. Wenn sich eine Maus daran stößt, erlebt sie den Tod. So ist das. Genau. Also, wenn der Herr Jesus den Jüngern von Johannes dies zum Abschluss mitgibt, dann sehen wir, dass der Glaube des Johannes wirklich, wirklich gefährdet war. Wenden wir uns mal den Blick jetzt von Johannes weg auf den Herrn Jesus. Wollen wir uns ihm zuwenden? Wie konnten eigentlich die Jünger von Johannes den Herrn Jesus selbst finden? War ja kein Schild da, hier geht's zu Jesus. War ja in dieser Weise nicht da. Nun, in Vers 20 und 21 heißt es, der Herr Jesus wirkte auf seinen Wanderungen ständig durch Wunder. Viele erlebten eine Segensspur. Jesus ging durchs Land, Ja, und hinter seiner Segensspur gab es immer wieder Leute, die gesund wurden, die geheilt wurden, die von bösen Geistern befreit wurden und verschiedene andere Dinge. Ja? So konnte man also bald Jesus finden, denn man musste nur seiner Segensspur hinterhergehen. Ja? Dabei hat der Herr Jesus eines deutlich gemacht. Keine Krankheit, keine Gebundenheit oder sonst etwas war ihm zu schwer. Nichts. Er konnte alles heilen. Alles. Er schenkte ihnen zum Beispiel auch das Augenlicht. Hat nicht nur in dieser Weise Gott gebeten, heile diesen Menschen, sondern, so wie wir es hier sehen in Vers 21, er schenkte selbst vielen Blinden das Augenlicht. Es ist seine Kraft. Und kurz vor seiner Begegnung mit den Jüngern hatte er gerade den einzigen Sohn der Witwe zu nahen, mitten auf der Beerdigung. Die waren also gerade dabei, den jungen Mann zu beerdigen. Da hat er den Zug gestoppt, ja, und hat den, der tot war, lebendig gemacht. Das war passiert. Gewaltig. Und das spricht sich natürlich rum. Wie sollen nun die Jünger jetzt dem zweifelnden Johannes helfen? Wie sollen sie dem Zweifel des Johannes, der im Gefängnis ist, begegnen? Was sollen sie tun? Der Herr Jesus sagt, berichtet, was ihr gesehen und gehört habt. Er hat nicht einfach gesagt, ich bin's, könnt ihr ihm sagen, sondern er sagt, jetzt schaut euch auf euer eigenes Leben und schaut, was ihr seht. Was ihr selbst erfahren habt, was ihr selbst erlebt habt. Und das ist vielleicht schon so eine kleine Anwendung für uns. Zweifel können durch andere Menschen zerstreut werden. Dass hier vorne da und dort mal ein Zeugnis gesagt wird, was er mit dem Herrn Jesus erlebt hat, kann dem Zuhörer helfen. Das heißt, naja, der Martin hat gebetet, und da konnte er davon berichten, dass Gott ihm da irgendwie geholfen hat. Oder auch der Herbert. Will ich doch auch beten. Will doch auch an Gott glauben. Verstehen wir? Ja? Andere Menschen können uns dabei helfen. Bist du manchmal im Zweifel? Was tust du, wenn es dich überkommt und du dich fragst, stimmt das eigentlich, was ich glaube? Es gibt doch so viele Religionen. Warum soll ausgerechnet dieser Glaube der richtige sein, den ich habe? Ja, kann nur eine Frage sein. Denken nicht alle so über ihren eigenen Glauben? Niemand will doch falsch glauben, oder? Was ist mit dir, wenn du dich in einer ähnlichen Lage wie Johannes befindest? Es kommt dir vor, dass deine Wünsche und Vorstellungen nicht mal ansatzweise von Gott berücksichtigt werden. Du erhoffst Segen und erlebst Not. Gefangenschaft und beim Johannes noch die brutale Aussicht, dass er einen Kopf kürzer gemacht wird. Wusste er jetzt noch nicht. Aber da geht es ja noch hin. Andere Menschen können helfen. Und zwar dann, wenn sie von ihrem Glauben erzählen. Wenn sie davon berichten, was sie gesehen und erlebt haben. Deshalb, liebe Geschwister, lasst euch bitte nicht vereinzeln. Ja? Dass man vielleicht auch in der Masse ist, ja, da sitzt man da zwar schon da, aber letztendlich ist man ganz, ganz einsam. Bitte nicht. Ja? Johannes, der einsam in der Zelle war, hat doch auch den Bruder oder die Schwester gesucht. Er brauchte eine Hilfe. Bin ich überhaupt noch auf dem guten Weg? Der Herr Jesus fordert die Jünger auf. Sagt nicht einfach, dass Jesus gesagt hat, er wäre der Messias, sondern er gibt jetzt den Jüngern die Aufgabe, davon zu berichten, was sie erfahren und was Johannes eben in seiner Zelle gerade nicht erfährt. Ja. Eine Hilfe vielleicht auch für uns. Wie war noch einmal die Prophezeiung für den Messias, den Gott schicken wird? Was wird in Jesaja 61 gesagt? Jesaja 61, 1 und 2. Hier ist eine alte Prophezeiung über den Messias. Da heißt es: Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Der Herr Jesus hat genau diese Stelle, als er eben durch die Lande ging, einmal in einer Synagoge aufgegriffen, hat sie aufgeschlagen und hat daraus vorgelesen. So, schauen wir mal, was er gelesen hat. In Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, den Zerschlagenen in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Dann heißt es, und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder. Was fällt hier auf, wenn ihr diese zwei Texte nebeneinander habt? Der Herr hört an einer ganz bestimmten Stelle mit dem Lesen auf. Ja? Er liest nicht mehr den Tag der Rache vor. Diesen Tag des Gerichts und der Verurteilung der Menschen durch Gottes mächtiges Handeln. Dass Gott das noch tun wird, das steht außer Frage. Aber Jesus hat zuerst eine andere Aufgabe und genau diese tut er. Und sicher, der Herr Jesus hat vielen Menschen körperliche Heilung gegeben, was ganz klar auch ein Zeichen des Messias war. Aber sehen wir uns das, was Jesus sagt, genauer an. Geht es wirklich in erster Linie um körperliche Heilung? Zuerst werden hier die Armen genannt. Sind da wirklich Arme gemeint, die wenig im Geldbeutel haben, ne? Die also hier keine Hunderter drin haben, sondern vielleicht einen 5-Euro-Schein? Ne? Gilt die frohe Botschaft nur den materiell Armen oder hauptsächlich ihnen? Nein. Arme in Bezug auf Gott. Das heißt, es sind solche, die erkannt haben, dass sie Gott nichts bringen können, dass sie schuldig vor Gott sind und diese Schuld niemals selbst bezahlen können. Ihre Taschen sind hier leer, leer, ja, können nichts bringen. Ihnen gilt die frohe Botschaft, dass Gott selbst für die Bezahlung aller Schuld sorgt. Die nächste Gruppe soll Heilung erleben, Aber wo soll sie die Heilung erleben? An einem gebrochenen Arm? Nein, am zerbrochenen Herzen. Sie sollen also seelisch aufgerichtet werden. Wenn nun Arme und auch diejenigen, die geheilt werden sollen, nicht wirklich materiell arm oder körperlich Kranke sind, dann kann man auch etwas über die Gefangenen sagen. Auch sie sitzen nicht wirklich in einem Gefängnis. Sowohl später Petrus und auch Paulus, Silas durch Gottes Eingreifen aus einem wirklichen Gefängnis befreit wurden, das ist schon wahr. Aber es geht hier um ein anderes Gefängnis, um das Gefängnis der Sünde und der Schuld, aus dem sich der Mensch nicht befreien kann. Blinde? Blinde gibt es auch im geistlichen Sinn. Es gibt Menschen, die haben keine Orientierung für ihr Leben, tasten und stolpern durch ihr Leben und wissen nicht, wo es hingeht. Ja? Viele Menschen gibt es, die wissen zwar, ich lebe, ja, mein Puls schlägt noch, aber wohin die Reise geht, wozu überhaupt mein Leben da ist, was unterscheidet mich von einem Gänseblümchen oder sowas, ja? Außer dass sie beide existieren, ja? Gibt es noch was anderes, was uns vielleicht unterscheidet? Ja? Habe ich einen Sinn? Ja? Ist mein Leben sinnvoll? Ja? Manche Menschen haben überhaupt keine Orientierung, wissen gar nichts. Ja? Und Jesus will Orientierung geben. Er öffnet ihnen die Augen. Und er setzt Zerschlagene und Hoffnungslose in Freiheit. Und auch hier sehen wir, dass es eher geistlich wie körperlich gemeint ist. Menschen werden durch den Herrn Jesus aufgerichtet und können in Verbindung mit Jesus Hoffnung und Zukunft haben, wirklich gut in die Zukunft blicken. Jesus macht alles gut. Das angenehme Jahr des Herrn, die angenehme Zeitspanne des Herrn, ist die Befreiung des Menschen durch Christus, und zwar von seinem größten Problem. Der Mensch ist in Schuld und Sünde arm, zerbrochen, gefangen, blind und zerschlagen. Und Christus kommt, um darauf und auf diese Sache eine Antwort zu geben. Seine sichtbaren Wunder sind nur die Zeichen für etwas viel Gewaltigeres, viel Tieferes. Jesus kam nicht, um die Welt vom Fluch Gottes zu befreien. Dass es zum Beispiel auf dieser Welt keine Krankheit, keinen Tod, kein Leid, keine Gefangenschaft und keine Sünde mehr gibt. Wisst ihr, wie Gott dieses Problem lösen wird? Indem er eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird. Nein, der Herr kam, um geistlich zu helfen. Und zwar, um den Weg zu Gott frei zu machen. Seine sichtbaren Wunder sollten Hilfen sein, um das Eigentliche zu begreifen. Sehen wir uns jetzt den Grund des Zweifels von Johannes an. Die zurückgekommenen Boten sagen, ja, Jesus hat alle Macht. Genau. Das haben wir gesehen, erlebt. Und das Ergebnis beim Johannes war, und Jesus setzt sie nicht ein, um mir zu helfen. Ja, und wenn damals der Johannes seine eigene Zukunft gesehen hätte, dann müsste er noch sagen, und Jesus setzt seine Macht auch später nicht ein. Und gibt mich dadurch den Tod durch Enthauptung preis. Wir Menschen. Und da ist Johannes sicher nicht ausgeschlossen. entwickeln immer wieder eigene Vorstellungen von Gott. Also wir stehen in Gefahr, eigene Vorstellungen von Gott zu entwickeln. Und gerade in der Not, wo Heilung oder die Sehnsucht nach körperlicher Befreiung allgegenwärtig ist, das heißt, wenn wir darunter leiden, dass wir in einer starken und schweren Krankheit sind oder in einem Gefängnis, egal welcher Art, ja, da wollen wir raus. Und wie oft habe ich dann schon den Satz gehört, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Und dabei wird oft Folgendes so überlegt und deutlich gemacht. Christus hat körperlich geheilt, als er auf der Welt war. Und wir dich auch heute körperlich heilen. Warum? Ja, weil er sich eben nicht ändert. Steh doch da, er ändert sich nicht. Deshalb rechne damit. Können wir uns vorstellen, warum Johannes in Glaubensnöten kam? Er hat irdischen Segen erhofft, wo Jesus in Anführungsstriche nur geistlichen Segen versprochen hat. Manche Ursache von Zweifel im Volk Gottes liegen hier begründet. Durch körperliche Nöte und dann durch eine einseitige und oftmals auch falsche Auslegung von Gottes Wort erlebt der Christ eine große Erschütterung seines Glaubens. Und er selbst kann da nicht raus. Denn er denkt ja die ganze Zeit nur in diese Richtung. Er kann da selbst nicht raus. Was muss er tun? Er muss sich wie Johannes öffnen, seinen Mitgeschwistern öffnen. Und was sollen sie dann tun? Sie sollen gemeinsam um Lösung und Hilfen sich bemühen. Sicher, das absolut Wichtige ist dann auch, sie sollen mit den Zweifeln zu dem Herrn Jesus gehen. Der Zweifel soll dich nicht von Christus trennen, sondern er soll ein Motor sein, damit du im Gebet dein Herz vor Gott ausschüttest. Genau wie es da drin aussieht, dass du das genau so sagst. Und wenn du Gott nicht verstehst, dass du das ihm auch sagst. Egal. Sei einfach ehrlich vor ihm. Der Herr Jesus schließt seine Rede an Johannes mit glückselig ist. Es geht um die Seligkeit. Er sagt zu Johannes nicht, meine Güte, wie bin ich enttäuscht von diesem großen Propheten. Wie bin ich enttäuscht? Kann nicht wenigstens derjenige mal einen starken Glauben haben? Nicht mal der? Nein, das war alles nicht in den Gedanken des Herrn. Jesus gibt dem Johannes eine große Hilfe. Und diese sollen wir auch noch einmal hören. Da heißt es, glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Lieber Johannes, die Seligkeit ist nicht die Befreiung, deine Befreiung, sondern das Festhalten an mir. Lass dich nicht von mir trennen, lieber Johannes. Du wirst noch manches erleben, ja auch erleben müssen, Johannes. Was dich erschüttert, was dich an den Rand bringt. Aber lass eines nicht zu. Lass nicht zu, dass deine Verbindung mit mir abreißt. Und Johannes ging weiter seinen Weg. Und zwar bis zum Schluss. Er hat sicherlich durch die Information seiner Jünger wieder Glauben an Christus geschöpft. Und er blieb standhaft bis zum Tod. Das möchte ich auch uns auf unserem Glaubensweg mitgeben. Die Seligkeit liegt in unserer Beziehung zu Christus. Und übrigens, Christus selbst sorgt, wie bei seinem anderen Jünger Petrus, dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Er hat für Petrus gebetet und er wird auch für uns beten. Zusammenfassend, wir haben uns die Person des Johannes betrachtet. Er war eine aufrichtige und ehrliche Haut, der Johannes, der sich nicht scheute und der den Weg Gottes einfach ging. Er war aber auch mit großen Zweifeln befallen, die sicher durch eigene falsche Gedanken befeuert wurden. Das heißt, dass er mal eine Zeit lang auch in eine falsche Richtung dachte. Das zeigt uns auch, Jesus passt sich nicht unserem Glauben an. Nach dem Motto, jetzt glaubt der Martin ja so komisch von mir, na gut, dann muss ich mich eben auch so komisch verhalten. Das wird Jesus so nicht tun. Ja? Er passt sich nicht unserem Glauben an, sondern wir müssen unseren Glauben an Jesus anpassen. Deshalb lese fleißig die Heilige Schrift. Ja? Da kann man sich ausrichten. Und die Seligkeit liegt darin, dass wir keinen Anstoß an Jesus haben, auch wenn es uns schlecht geht. Und wenn wir nicht begreifen können, warum dies uns in dieser Welt geschieht. Ja, die Seligkeit, die liegt auch nicht in einer Kirchenzugehörigkeit, ja, auch nicht in einer Taufe oder sonst etwas, ja, auch nicht, wenn man hier mal zum Gottesdienst kommt, darin liegt die Seligkeit auch nicht, sondern in der Verbindung zu dem Auferstandenen, der lebt. Wie gesagt, die neue Welt liegt in der Zukunft und wird nicht durch das Erste kommen, sondern nach dem Zweiten Kommen des Herrn Jesus hervorgebracht. Bis dahin, liebe Geschwister und Freunde, bis dahin lasst uns auf den Herrn Jesus sehen, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Amen.